SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Susan Sari, hallo. Heute ist Weltfrauentag, auch feministischer Kampftag genannt. Und es gäbe wohl global unzählige Aspekte, auf die wir blicken könnten. Wir wollen aber heute ganz bewusst in unsere Region schauen, ins Saarland, und über das Thema Gewalt gegen Frauen und Femizide sprechen. Blicken wir auf Gewalt zu Hause, wenn Frauen Opfer von Gewalttaten mit tödlichem Ausgang durch ihre Partner oder früheren Partner werden. Allein im Jahr 2023 waren das nach offiziellen Zahlen 155 Frauen. Dazu möchte ich sprechen mit meiner Kollegin SR-Reporterin Nadine Thielen, die mit ihrem Podcast Im Fall Stefanie eine von 155 einen Femizidfall im Saarland aufarbeitet. Nadine, ich grüße dich. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Der Podcast Im Fall Stefanie ist persönlich, ist intensiv, und die Saarländerin Stefanie und ihr Ehemann Stefan, die wirken ja nach außen hin wie das perfekte Paar erstmal, und dann endet diese Geschichte in Mord, Femizid. Vielleicht erstmal, um anzukommen, wie seid ihr als Team, dein Kollege Christoph Borgans und du, aufmerksam geworden auf den Fall Stefanie?
Ja, du sagst es schon, das war genau eigentlich dieser Grund. Also Christoph hat mich bei der Recherche unterstützt. Ich habe ehrlicherweise diesen Fall erstmal eigeninitiativ ausgesucht, weil der hat mich irgendwie nicht losgelassen. Das sah von außen erstmal nach dem aus, was sich so viele wünschen. Also Stefanie und Stefan waren wirklich seit fast 40 Jahren ein Paar, haben sich als, ja, Stefanie war dann noch jugendlich, kennengelernt, er gerade erwachsen. Und sie haben so viele Jahre zusammengelebt, hatten 4 Kinder, haben im eigenen Haus gewohnt mit Garten. Und von außen war da erstmal nichts, wo man hätte sagen können, da läuft vielleicht irgendwas nicht gut in dieser Beziehung. Und das ist auch das, was wir gehört haben von Bekannten, von Angehörigen, die gesagt haben, wir hätten nicht gedacht, dass sowas da passiert. Dieser Fall, der hat uns begleitet oder hat mich auch begleitet als Reporterin. Ich habe mich nicht selber damit erstmal befasst, sondern ich habe das bei uns in der Berichterstattung gehört, auch dann, als der Fall vor Gericht gekommen ist. Und in diesem Gerichtsprozess damals, das war wenige Monate nach der Tat, also Stefanie wurde im Februar 2023 von ihrem Ehemann getötet und im August war dann der Gerichtsprozess. Da kamen noch mal ein paar mehr Details auf. Da war die Rede davon, dass es Probleme in der Beziehung gab, dass Stefan sehr eifersüchtig war, sehr kontrollierend war. Und trotzdem hat sich für mich da aber noch nicht erschlossen, wie es zu so einer Tat kommt. Also es gab keine Gewalt vorher, das war irgendwie auch klar. Es gab keine körperliche Gewalt vorher in der Beziehung. Und ich wollte wissen, wie kommt es denn dann so weit, dass ein Mann entscheidet, seine Frau zu töten? Da muss doch vorher mehr passiert sein. Da muss doch irgendwas gegriffen haben. Und das wollte ich rausfinden. Und dann habe ich mir eben den Kollegen Christoph Borgans geschnappt, der mich eben bei dieser Recherche sehr stark unterstützt hat.
Und um das rauszufinden, beziehungsweise um diesen Fall zu verstehen, habt ihr noch im Podcast auch mit vielen unterschiedlichen Stimmen anderer Saarländerinnen und Saarländer gesprochen, weil natürlich kennt jeder jeden. Und natürlich war es auch so, dass im Fall Stefanie und Stefan andere Saarländerinnen und Saarländer sie kannten. Ihr habt unter anderem mit einem Arbeitskollegen von Stefan gesprochen. Wie haben diese Gespräche mit Zeugen, mit Bekannten das Bild für euch verändert?
Ja, also man muss erstmal dazu sagen, es war gar nicht so leicht, an Leute zu kommen. Also es ist so, wie du sagst, eigentlich sind hier ja die Wege kurz und jeder kennt jeden. Man muss aber sagen, Stefanie und Stefan, die haben sehr für sich gelebt. Die haben wirklich ein ganz geringes Umfeld gehabt. Wir haben Familienangehörige ausfindig gemacht, haben tatsächlich versucht, mit denen zu sprechen, haben versucht, Bekannte anzufragen und so weiter. Und es gab wirklich wenige, die nah dran waren. Und dann eben unter anderem, das hast du ja angedeutet, haben wir dann die Chance gehabt, nach langer Suche mit einem Arbeitskollegen zu sprechen. Ein Arbeitskollege, der fast jeden Tag auf der Baustelle zusammen mit dem Täter Stefan gearbeitet hat und der ihm tatsächlich näher gekommen ist als viele, viele andere. Und auch der konnte gar nicht so viel Persönliches erzählen, weil Stefan eben einfach nicht viel Persönliches erzählt hat. Aber er hat mitbekommen, dass Dinge da, ja, ich sage jetzt mal, in einer gewissen Schieflage sind. Also zum einen, dieser Arbeitskollege, nennen wir mal beim Namen, heißt Gianluca Maurer. Und der hat uns erzählt, zum einen, dass Stefan die Familie über alles ging, das war klar. Aber so richtig ins Detail, was da passiert ist, wie man Geburtstag mal gefeiert hat, was man unternommen hat, da gab es nicht viel. Und dieser Arbeitskollege hat aber auch mitbekommen, wie dieses Verhältnis von Stefan und Stefanie war, weil Stefanie oft angerufen hat. Und dann gab es zum Beispiel so eine Szene, die ist sehr exemplarisch. Da hat Stefan auf der Arbeit angerufen und hat erzählt, dass die Milch leer sei. Und sie wollte eben Milch einkaufen gehen. Und Stefan hat gesagt, warte bitte, bis ich zu Hause bin. Dann kaufen wir die zusammen ein. Und dieser Gianluca Maurer hat uns erzählt, er war wirklich richtig entsetzt darüber, als er das gehört hat. Weil er dachte, das kann doch nicht wahr sein. Hier geht es um Milch einkaufen. Und hat das auch artikuliert, hat zu Stefan gesagt, ist das jetzt dein Ernst, dass du deine Frau nicht alleine Milch einkaufen lässt? Das war so ein Moment, wo er gemerkt hat, dass hier, das läuft nicht so, wie es laufen sollte. Wohlgemerkt, wir haben erst mit ihm gesprochen, als die Tat schon passiert ist, dass Stefan so weit gehen würde, dass Stefan seine Frau umbringen würde, das hat auch Gianluca Maurer ihm nicht zugetraut.
Dieses Motiv von Kontrolle und Gewalt. Ihr habt auch immer wieder diese Frage, ab wann ist ein Verhalten gefährlich? Gab es Momente, in denen du dachtest, wäre da vielleicht mehr zu tun gewesen? Oder was sind denn kleinere, aber oft unterschätzte Anzeichen von Kontrolle und Gewalt in Beziehungen, die sich so in der Rückschau, wie du das darstellst, erschreckend klar zeigen?
Ja, du stellst genau die richtige Frage. Und ehrlicherweise, das kann ich schon mal vorwegschicken, ich habe da immer noch keine richtige Antwort drauf. Wenn man jetzt im Nachhinein zum Beispiel diese Geschichte mit diesem Milcheinkaufen hört, ne, dann klingeln bei mir die Alarmglocken, bei dir bestimmt auch. Man denkt sich, meine Güte, das ist nicht normal in einer Beziehung. Da muss jeder irgendwie die Möglichkeit haben, mal alleine kurz eine Erledigung zu machen. Aber wenn man sie dann erfährt in so einem Kontext von Alltag, und dann finde ich es sehr nachvollziehbar, dass man vielleicht auch denkt, okay, das ist jetzt komisch, aber irgendwie will ich mich da nicht einmischen. Es gibt eine andere Situation. Wir haben den engsten Vertrauten von Stefanie tatsächlich auch noch ausfindig machen können. Eine Person, mit der sie tatsächlich erzählt hat von diesem Problem und dass sie sich auch trennen will, denn Stefanie wollte sich trennen von Stefan. Und da gab es auch eine Situation, Stefanie hat diesem Vertrauten geschrieben per WhatsApp, dass Stefan ihr in die Waschküche nachgegangen sei, auf eine bedrohliche Art und Weise. Und dieser Vertraute hat dann auch gefragt, ob sie in Gefahr ist. Und sie hat dann nur geantwortet, nein, ich habe ihm gesagt, er soll meine Finger von mir lassen. Diese Szene ist besonders deshalb so schockierend auch für uns gewesen, weil nur kurze Zeit später Stefanie von Stefan in dieser Waschküche ermordet wurde. Und dieser Vertraute, mit dem wir gesprochen haben, der anonym bleiben wollte, der hat gesagt, er hat so viel darüber nachgedacht. Er hat ja gemerkt, dass da was nicht in Ordnung war. Aber wann ist dieser Punkt, wo ich wirklich sage, jetzt ist es so gefährlich, jetzt muss ich zur Polizei, jetzt muss ich irgendwie eingreifen, wo Stefanie augenscheinlich das selber gar nicht so als so eine Gefahr wahrgenommen hat. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, aber eine, die wir uns stellen müssen. Und ja, nach dieser Recherche würde ich sagen, ich würde viel früher etwas sagen, wenn ich kontrollierendes Verhalten feststelle, wenn ich merke, dass ein Partner extrem eifersüchtig ist, ständig bei der Partnerin anruft, wenn er sie abschirmt vor ihrem Bekannten- und Freundeskreis. Ich würde viel früher was sagen, weil ich verstanden habe, dass die Gefahr wirklich so viel größer ist und lieber einmal was zu viel gesagt, als einmal zu wenig, wozu wir ja leider auch ich tendieren.
Und das ist sicher in der Praxis etwas, was ja für alle unglaublich schwierig ist und sehr, sehr sensibel und filigran. Ich würde dich auch gerne fragen, Nadine, was war für dich denn der emotional schwierigste Teil der Recherche? Gab es Momente, in denen du selbst an Grenzen gestoßen bist, als du mehr über die Dynamik zwischen Stefanie und Stefan beispielsweise herausgefunden hast?
Ja, also ehrlicherweise wirkt das ja alles erst so jetzt auch noch nach, ne? Wenn diese Recherche eigentlich schon fast so abgeschlossen ist. Man ist doch sehr auch in dieser Journalistenrolle und kann das dann mit einer professionellen Distanz so ein bisschen von sich fernhalten. Was mir tatsächlich nachgeht, jetzt auch gerade in den letzten Wochen auch, wo diese Geschichte an sich, wir die schon in eine Form gegossen haben mit diesem Podcast, ist, diese Dynamiken, die ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, Kontrolle, dass man eben jemanden von seinem Umfeld abschirmt, dass es oft auch eine Art von psychischer Gewalt gibt. Das gab es nämlich bei Stefan und Stefanie auch. Stefan hat Stefanie wohl immer wieder runtergemacht und sie so ein bisschen klein gehalten, ihr so ein bisschen das Gefühl geben wollen, ohne mich kannst du in dieser Welt nicht bestehen. Diese Dynamiken, die sind, wenn man sich andere Fälle von Femiziden anschaut, eigentlich auch immer wieder gegeben. Das sind wirklich die gleichen Dynamiken von Frauen klein halten, auch ökonomisch abhängig machen, zum Teil auch mit Schlägen, das war jetzt bei Stefanie und Stefan nicht der Fall, aber körperliche Gewalt ist auch eben so ein Hinweis darauf. Also wenn man sich wirklich anguckt, was endet am Ende in einem Femizid, in einem Frauenmord, dann sind das ganz oft gleiche Dinge, die passieren. Ja, und das festzustellen, dass es so viele verschiedene Fälle gibt, die aber nach dem gleichen Muster ablaufen, obwohl diese Männer sich ja nicht absprechen. Also Stefan hat mit niemandem darüber gesprochen, dass er vorhat, seine Frau umzubringen oder wie er da vorgeht. Er hat sich da keine Anleitung für geholt, sondern das ist offenbar aus ihm heraus und aus seiner Sichtweise auf die Dinger und auf Männer und Frauen herausgekommen. Und dass das sich so oft ähnelt, das schockiert mich. Und du kannst dir vorstellen, wenn man zu so einem Fall recherchiert, fallen einem die ganzen anderen Fälle auch auf, die irgendwo in Nachrichtenmeldungen aufblitzen. Und man findet wirklich jedes Mal, wenn man genauer reinschaut, findet man Hinweise, wo man denkt, das war einfach so wie bei Stefan und Stefanie. Und das geht mir wirklich nach.
Ja, dieser Begriff Femizid und auch die Ähnlichkeiten, die man erkennen kann. Und du hast ja sicher auch mit vielen Expertinnen und Experten, was man jetzt auch gerade in deiner Antwort schon rausgehört hat, darüber gesprochen. Wie sehr siehst du die Gesellschaft auch in der Verantwortung, das Bewusstsein für diese Gewalt zu schärfen? Oder was können wir tun, um Frauen wie Stefanie zu schützen, bevor es zu spät ist?
Ja, du nennst die Lösung eigentlich schon. Also zumindest meiner Meinung nach und nach dem, was ich eben auch von Expertinnen und Experten gehört habe. Also ich glaube, wir müssen in die Köpfe rein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir wollen, dass die Gewalt gegen Frauen weniger wird, und das wird sie aktuell nicht. Es gab im November ein Lagebild vom Bundeskriminalamt zu frauenfeindlichen Straftaten. In praktisch allen Bereichen in den letzten 5 Jahren ist die Gewalt gegen Frauen gestiegen. Femizide, aber auch Hasskommentare im Internet, Stalking, häusliche Gewalt. Also die Gewalt gegen Frauen steigt. Da müssen wir was tun und ich glaube, wir müssen in die Köpfe rein. Wir müssen versuchen, und zwar wirklich schon bei den Allerkleinsten, am besten schon im Kindergarten, Jungs und Mädchen beizubringen, dass es keine natürliche Ordnung gibt, in der der Mann ein starker, dominanter Mann ist, der die Entscheidungen trifft und die Frau eine schwache, häusliche Person, die sich nur darum kümmert, dass sich alle wohlfühlen. Das hört sich immer so klischeehaft an, aber ich glaube wirklich, dass das der Punkt ist. Es geht nicht darum, Männern und Frauen vorzuschreiben, wie sie leben sollen. Frauen dürfen gerne zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern, wenn sie das möchten. Das ist alles legitim. Männer dürfen auch sagen, sie wollen lieber fürs Einkommen sorgen und kümmern sich um die Finanzen oder was auch immer. Aber wichtig ist, dass die Entscheidungsfreiheit immer gegeben ist. Dass die Frau immer, und auch der Mann natürlich an diesem Punkt, immer entscheiden können, welches Lebensmodell sie leben wollen, zu jedem Zeitpunkt. Das war bei Stefanie und Stefan nicht so. Stefanie war die Hausfrau. Sie ist zwar putzen gegangen, hat damit ein bisschen was zum Einkommen dazu verdient. Sie war aber im Ergebnis finanziell abhängig von Stefan. Sie hatte keine Möglichkeit, da rauszukommen. Erst als sie so ein bisschen da Licht am Ende des Tunnels gesehen hat und für sich Möglichkeiten schaffen wollte und sich ja dann auch deshalb trennen wollte, das arbeiten wir im Podcast genau auf, da hat Stefan entschieden, sie umzubringen, weil er damit nicht einverstanden war. Und wenn es so ein Missverhältnis gibt, dann sind Frauen in Gefahr und deshalb müssen wir in unsere Köpfe und wir müssen von Anfang an allen Jungs und Mädchen und allen, die sich diesen Geschlechtern nicht zuordnen, sagen, dass jeder für sich sein Lebensmodell immer zu jedem Zeitpunkt selbst entscheiden kann.
Also eine größere Verantwortung der Gesellschaft einerseits, aber natürlich sowohl im Kleinen als auch im Großen. Vielleicht noch ganz kurz, weil du das auch in einem Satz angesprochen hast. Es ist ja auch das Thema der Öffentlichkeit, spielt ja auch nochmal eine Rolle. Ich würde dich gerne noch fragen, wie du die Rolle der Medien auch im Umgang mit Femizidfällen siehst. Glaubst du, dass die Berichterstattung da ausreichend ist oder wo siehst du da Verbesserungsbedarf?
Also ich glaube fairerweise, dass sich ganz viel getan hat in den letzten Jahren, dass wir wegkommen von solchen Begriffen wie Beziehungstat. Es gibt da unterschiedliche Meinungen. Manche sagen auch, naja, es sind nur mal Taten, die sich in einer Beziehung abspielt, deshalb können wir das so nennen. Ich persönlich habe immer das Gefühl, man gibt da der Frau so ein bisschen Mitschuld, so wie wenn es halt mal einen Streit gegeben hätte und dann ist der eskaliert. Das sehe ich nicht. Wenn einer entscheidet, den anderen zu töten, dann ist klar, wer die Verantwortung dafür trägt. Also ich glaube, da hat sich was verändert. Da haben wir schon eine andere Sprache gefunden. Es gibt diese eine Bewegung, die nach vorne geht, die mehr Räume schafft. Es gibt aber auch eine andere. Und da gehe ich auch im Podcast drauf ein. Zum Beispiel bei Social Media wie TikTok, wo die Geschichten von Tradwives, also Traditional Wives, Frauen, die da so ein sehr stereotypes Geschlechterrollenbild vorleben, gezeigt wird. Oder auch von Alpha-Männern, die sich gerieren als dominante Männer, die stark sind und damit sexuell attraktiv für Frauen und aber auch so ein bisschen die Frau eben klein halten. Diese Bilder, die machen was mit uns und die werden stärker und finden auch immer mehr Raum. Es ist so eine Art Gegenbewegung schon fast, die da stattfindet, zu der andererseits Gleichberechtigung und Gleichstellung, die immer mehr voranschreitet. Und gerade dafür müssen wir aufpassen. Also diese Stereotypenbilder nicht plötzlich dazu führen, dass wir denken, naja, es gehört sich halt einfach so, dass der Mann entscheidet und die Frau halt einfach eben nicht. Da drohen wir, so eine Rückwärtsrolle zu machen. Und die kann tatsächlich ganz gefährlich für uns werden, sage übrigens nicht nur ich, sondern das ist auch ein Schluss des Bundeskriminalamtes in seinem Lagebild, die wirklich davon ausgehen, diese frauenfeindlichen Inhalte, die man unter anderem auf Social Media findet, die können vor allem bei denen, die sich von dieser Gleichstellung bedroht fühlen, tatsächlich Risikofaktor sein, um Gewalt gegen Frauen auch auszuüben.
Zum Schluss, Nadine, vielleicht nochmal ganz persönlich gefragt, aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn man in so eine lange Recherche geht, dann macht das was mit einem. Und ich würde dich gern zum Schluss nochmal fragen, was du dir, du hast vieles jetzt schon angesprochen und genannt, aber was du dir persönlich noch wünschst eben von Menschen, die eben diesen Fall Stefanie, diese Saarländerin, diesen Fall hören in eurem Podcast und dadurch einfach mehr über Femizide erfahren. Was wünschst du dir ganz persönlich von den Hörerinnen und Hörern?
Also ich würde mir wünschen, dass die Frauen und Männer und alle Menschen, die diesen Podcast hören, dass sie vielleicht zu dem gleichen Schluss kommen wie ich, nämlich, dass dieser Femizid in diesem Fall kein Einzelfall war. Er ist 155 Mal passiert, 2023 in Deutschland. Es sind oft gleiche Muster. Diese Fälle haben was mit uns allen zu tun. Auch wenn wir die Menschen per se nicht kennen, auch wenn wir immer sagen, das ist irgendwie was der anderen, das macht man ja nicht. Es steckt aber ein Frauenbild dahinter und auch ein Männerbild dahinter. Auch Männer geraten durch so ein Bild unter Druck, dass sie stark und dominant sein müssen. Was diese Fälle in einer gewissen Weise, ich will nicht sagen rechtfertigt, das geht zu weit, aber was immer so ein bisschen Verständnis schafft dafür. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir wirklich uns alle an die Nase packen und überlegen, wo haben wir Bilder im Kopf, die wir vielleicht von klein auf auch schon bekommen haben, die wir immer für richtig gehalten haben, die aber eine Frau und deren Gleichberechtigung untergraben und schwach darstellen lassen und dem Mann gleichzeitig so eine Rolle von Stärke zu schreiben, die auch nicht jeder Mann übrigens annehmen will. Also wenn man selber mal in seinen Kopf schaut und schaut, was habe ich für Bilder und die hinterfragt, dann wäre sehr viel gewonnen.
Der Fall Stefanie zeigt uns nicht nur einen erschütternden Einblick in einen Femizid im Saarland, sondern auch, wie wichtig es ist, aufmerksam zu sein, Prävention zu betreiben. Den Podcast im Fall Stefanie, den kann man jetzt nachhören in der ARD-Audiothek. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Nadine.
Gerne.